Genau, Matthäus 5, Vers 17 wäre unser Vers für heute. Da spricht Jesus. Also das ist die Bergpredigt, die bekannteste Predigt eigentlich. Und Jesus spricht dort, wo man auch heute ganz viele Gräber auch von Rabbis noch findet. Also er spricht dort, wo eigentlich damals die Rabbis waren, wo die Schulen der Rabbis waren. Auf diesem Berg hält er die Bergpredigt. Und er sagt, Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Genau, wir haben uns ja mit dem Gesetz des Mose beschäftigt und haben gesagt, dass es das Alte Testament ist und der Alte Bund und dass das Tora, die Tora, das Zentrum ist, also die fünf Bücher Moses sind das Zentrum des Gesetzes und des Alten Bundes. Und um dieses Gesetz geht es heute und ich möchte heute irgendwie zu einem Abschluss kommen, von dem Alten Bund zum Neuen Bund, so ein Übergang, weil es geht jetzt auf Ostern zu und auf Karfreitag. Und Karfreitag ist ja dieser Neubeginn, wo Jesus diesen Neuen Bund initiiert, beim Abendmahl. Mein Thema lautet heute, Jesus oder Christus ist die Erfüllung des Alten Testaments und der Initiator oder der Vermittler des Neuen Testaments, des Neuen Bundes. Also Christus ist die Erfüllung des Alten Bundes und der Vermittler des Neuen Bundes. So, ich fahre ja viel mit dem Auto rum, meine Frau fährt eher Fahrrad und jetzt habe ich mir mal ausgerechnet, wie viele Stunden ich im Jahr im Auto verbringe. Also ich fahre ungefähr 15.000 Kilometer, das muss man ja bei der Versicherung angeben. Das sind so ungefähr 120, 150 Stunden, davon fährt ein Teil meine Frau und ich bin so auf 120 Stunden gekommen, die ich im Jahr im Auto verbringe. Und das ist ziemlich viel, 120 Stunden, das wären 3 Arbeitswochen mit 40 Stunden. Und das ist eigentlich Zeitverschwendung. Also heute spricht man ja viel von nachhaltiger Energiewirtschaft oder alles muss heute nachhaltig sein, aber Autofahren ist überhaupt nicht nachhaltig. Also nicht für die Umwelt und auch nicht für mich persönlich. Das ist eigentlich unnötig. Und trotzdem müssen wir von A nach B kommen. Jetzt hat sich aber eigentlich heutzutage so eine Kulturtechnik entwickelt, also eine Kulturtechnik ist was Menschen machen als Kulturtechnik und das ist, dass man während dem Autofahren sich beschäftigt, um die Zeit zu nutzen. Ich weiß nicht, was ihr während dem Autofahren macht, manche Leute essen, ich habe schon Leute gesehen, die sich während dem Autofahren rasieren oder sich noch schminken, aber viele Leute sagen auch, ach, während dem Autofahren habe ich stille Zeit, so, da komme ich ein bisschen zur Ruhe. Und was aber so diese neue Kulturtechnik ist, ist, glaube ich, dass man auch was anhört übers Handy. Und ich mache das auch. Ich höre während dem Autofahren tiefste theologische Vorträge. Und die höre ich mir immer wieder an, bis ich so ein bisschen was verstanden habe. Einfach so, um ein bisschen mein Verständnis weiterzuentwickeln von Theologie. Theologie hat nicht oft was mit der Bibel zu tun, aber es ist trotzdem spannend, beschäftigt sich oft mit Hintergründen aus dem Judentum oder aus dem Rabbinentum. Also ich finde es hochinteressant. Neulich ist mir aber was passiert, ich bin dann losgefahren und irgendwie bin ich auf so einen Physikvortrag gekommen. Wenn ich dann aber schon fahre, dann lasse ich es laufen, während der Fahrt will man nicht am Handy rumspielen. Und das war so ein Vortrag über die Grundsätze von Physik und das habe ich mir dann angehört. Und da ging es darum, es war eine Vorlesung an der Universität über den Large Hadron Collider. Und zwar ist das der Teilchenbeschleuniger in Genf, der weltweit größte Teilchenbeschleuniger. Ich weiß nicht, ob ihr das davon schon mal gehört habt. Und 2012 war es ja so, dass alle darauf hingefiebert haben, dieses letzte Teilchen in der, jetzt muss ich lesen, man hat in 2012 das Higgs-Boson-Teilchen gefunden. Das letzte fehlende Teilchen in der sogenannten Standardmodell der Teilchenphysik. In den Zeitungen wurde das gefeiert. Also gibt es so einen Teilchenbeschleuniger in Genf und der beschleunigt irgendwie Teilchen, fragt mich nicht, wie das geht. Und alle haben da gewartet, da hat noch ein Teilchen in der Standardphysik gefehlt und das ist das Higgs-Boson-Teilchen. Und der Beschleuniger heißt Large Hadron Collider. Auf jeden Fall wurde das in den Zeitungen dann gefeiert, dass man das 2012, dieses Teilchen entdeckt hat. Und dann hat man gedacht, dass man noch supersymmetrische Partnerteilchen findet oder schwarze Löcher oder Gravitation oder jetzt Kontakt zu Paralleluniversen aufnehmen kann. Aber alles war, das war alles nicht so. Man hat nur dieses Teilchen gefunden. Und das war der Vortrag. Und am Anfang fand ich das noch super spannend, boah, mit diesem Teilchenbeschleuniger. Und irgendwann habe ich aber kein Wort mehr verstanden. Und so geht es euch vielleicht jetzt auch, je mehr ich davon erzähle, wir verstehen da nichts mehr. Und die Kunst ist es jetzt, wenn Leute einen Vortrag halten, also so, dass man das Zentrum oder die Mitte einer Sache findet und das dann in einem einfachen Satz formuliert. Und das hat Jesus gemacht. Jesus hat dieses Alte Testament, was ja ganz komplex und kompliziert ist, das hat er geschafft, in einem Satz zusammenzufassen. Ich lese euch mal kurz was Kompliziertes und dann versuchen wir das mal, die Mitte oder das Zentrum rauszufinden, was der eine Satz ist. Also bei dem Large Hadron Collider weiß ich jetzt nicht, was da das Zentrum ist. Ich glaube, die haben das Teilchen halt gefunden. Jetzt geht es um das Alte Testament und ich lese was aus den Opfern 3. Mose. Da geht es um die Speiseopfer. Ich habe jetzt mal ein Opfer rausgenommen. Also, das ist so. Wenn du ein Speiseopfer bringst, dann nimm feines Mehl, Öl und Weihrauch. Mach Weihrauch drauf und bring's zum Priester. Der Priester nimmt dann die Handvoll Mehl und Öl und Weihrauch und bringt ein Feueropfer dar. Das soll er auf dem Altar aufgehen lassen als lieblicher Geruch für den Herrn. Das ist ein Speiseopfer. Jetzt geht's weiter. Jetzt kannst du auch was im Ofen gebackenes bringen. Dann musst du es so machen. Nimm einen ungesäuerten Kuchen und vermeng ihn mit Öl. Du kannst das Speiseopfer auch anders bringen, indem du was in der Pfanne machst. Dann nimm ungesäuertes Mehl mit Öl, aber teile es dann in Stücke und mach das Öl oben drauf. Oder du kannst das Speiseopfer in einem Tiegel zubereiten. Dann machst du mit feinem Öl und Mehl und Öl. Der Priester soll dann von dem Speiseopfer den Anteil für das Gedenkopfer abheben und in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar als ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Das war jetzt absolute Absicht, dass ich das mache. Wir verstehen eigentlich nichts so richtig. Ein bisschen, okay, hier geht es um ein Speiseopfer, aber eigentlich verstehen wir das nicht. Und wenn wir das Alte Testament lesen, meine Frau liest gerade 3. Mose und 4. Mose, sie sagt, es ist so schwer, sich da durchzukämpfen. Wir verstehen ganz vieles nicht. Wenn ich euch jetzt nochmal frage, wie das ist mit dem gebackenen Speiseopfer, wisst ihr das auch nicht mehr. Also müssen wir versuchen, wenn was komplex ist, die Mitte rauszufinden und das Zentrum. Und das hat Jesus gemacht. Jesus, deswegen ist das Evangelium und das, was Jesus macht, eigentlich ganz einfach. Sagt man ja oft so. Er findet die Mitte und das Zentrum. Und wir haben schon gehört, was das Zentrum des Alten Testamentes ist. Wisst ihr das noch? Ja, und dann noch weiter, in die Mitte von den 10 Geboten. Das höchste Gebot. Genau, Jesus wird ja gefragt, was ist das höchste Gebot? Also der höchste Wille Gottes. Wir haben gelernt auch, das Gebot oder Tora bedeutet auch Wille Gottes. Dann sagt Jesus, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und er sagt, und damit ist das ganze Alte Testament zusammengefasst. Das heißt, wir können das Alte Testament in einem Satz zusammenfassen, damit wir es verstehen. Und zwar heißt es ist gegeben, oder wir sollen Gott lieben, weil Gott uns liebt, also Gott liebt uns, und wir sollen ihn zurücklieben und unseren Nächsten. Also könnte man sagen, das Alte Testament erfüllt sich in der Liebe. Das ist das Zentrum, mehr müssen wir nicht wissen. Und jetzt geht es aber noch darum, die Mitte rauszufinden von einer Sache. Also, was ist der Kern von dem Alten Testament, um was es geht? Weiß das jemand? Das ist jetzt sehr schwierig. Was ist die Mitte der Tora? Also im hebräischen Denken oder in der Literatur, in der hebräischen, hat man immer so Schachteln gebaut. Ihr kennt es aus diesen polnischen, wie heißen diese Puppen, wo man dann so aufmacht? Wie Sabuczka? Ja. Kennt ihr das noch? Ich habe früher mal eins geschenkt, dann macht man auf und dann kommt die nächste und dann macht man wieder auf. Und irgendwann hat man diese ganz kleine und das ist dann irgendwie das Wichtigste oder die Mitte. Und wenn man das jetzt mit der Tora macht, die Tora ist ja das Zentrum vom Alten Testament für die Juden, dann hat man links und rechts die zwei Bücher, dann ist das dritte Buch, also Levitikus, dritte Buch Mose ist die Mitte der Tora. Und wenn man jetzt das wieder nach diesem Babuschka, oder wie heißt es? Babuschka, ja, diese polnischen Figuren, ja, macht, dann kommt man zu Kapitel 16, also jetzt ich gehe in der hebräischen Zählung, in dem masoretischen Text, und dann kommt man zu, wenn man wieder die Mitte von Kapitel 16 ist, Vers 17. Und den müssen wir uns jetzt anschauen, das ist die Mitte der Tora, die ganze Mitte des Alten Testaments. 3. Mose 16, Vers 17. Kein Mensch soll in der Stiftshütte sein, wenn er hineingeht, Sühne zu schaffen im Heiligtum, bis er herauskommt. So soll er Sühne schaffen für sich und sein Haus und die ganze Gemeinde Israels. Das ist die Mitte und das Zentrum des Alten Testaments. Das heißt, dieser Vers ist entscheidend. Diesen Vers müssen wir verstehen. Und dann haben wir das ganze Alte Testament verstanden mit diesen zwei Sachen. Einmal mit dieser Liebe, dass es um die Liebe geht. Und einmal mit diesem Vers. Und jetzt müssen wir ein bisschen vorher lesen. Hier geht es nämlich darum, um den höchsten Feiertag im Judentum. Im jüdischen Kalender. Yom Kippur. Der Yom Kippur ist der Tag der Versöhnung oder der Tag der Bedeckung. Und am Yom Kippur geht der hohe Priester in das Allerheiligste hinein und besprengt dort diesen Sühnedeckel mit Blut, um Sühne zu erwirken für das Volk. Also nochmal, am Versöhnungstag, am höchsten Feiertag im Judentum, geht der hohe Priester in das Allerheiligste. Da durfte man nur einmal im Jahr rein. Er opfert einen Stier und er opfert einen Bock und besprengt dann dieses Blut auf diesen Sühnedeckel, da wo die zehn Gebote drin liegen und wo die zwei Engel drüber sind. Bundeslade heißt es, ja. Auf die Bundeslade, auf den Sühnedeckel. Und indem er das tut, erwirkt er Sühne für das Volk. Das heißt, das Zentrum, um das zu übersetzen, des Alten Testaments ist, dass Gott Versöhnung schafft. Und das ist die Botschaft, wenn Jesus sagt, er erfüllt das Alte Testament, dann erfüllt er, dass er Versöhnung schafft. Und dann haben wir jetzt das geschafft, mit ganz einfachen Sätzen unseren christlich-jüdischen Glauben zusammenzufassen. Und er heißt, Christus schafft Versöhnung. Und wenn wir das jetzt weiterspinnen, kommen wir zu einem anderen Zentrum des Alten Testaments, also eine Folge davon eigentlich. Und das heißt, es gibt eine Wiederherstellung der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und deswegen, oder das ist das Ziel auf Christus hin. Das ist das, was passieren soll. Das ist das Hauptding des Alten Testaments. Das ist das, was wir hier im Yom Kippur sehen, dass die Beziehung zu Gott, dem Vater, wiederhergestellt wird. Und mehr ist es nicht, das im Alten Testament. Also was ich euch heute mitgeben kann, ist, dass es um diese Beziehung geht und um die Wiederherstellung der kaputten Beziehung, die Beziehung war am Anfang zwischen Adam und Eva im Garten. Und es war eine Nähe und eine Tiefe. Und es war eine Beziehung, die ging kaputt durch die Sünde. Und Jesus kam, um das wiederherzustellen. Und jetzt gehe ich zurück nochmal zu unserem Vers. Jetzt sagt Jesus ja in der Bergpredigt, dass er nicht gekommen ist, das Alte Testament abzuschaffen, sondern zu erfüllen. Und er sagt, dass kein i-Tüpfelchen vergeht. Also Jesus nimmt nichts weg von dem Alten Testament, sondern er sagt, ich bin gekommen, das zu erfüllen. Das heißt, Jesus erfüllt das komplette Alte Testament. Und es zeigt aber auch, dass wir alles, was wir im Alten Testament finden, müssen wir auf Jesus hindeuten. Ich kombiniere das jetzt mal mit Römer 10, Vers 4. Und da steht ja, Jesus ist das Ziel des Gesetzes. Für die, die nicht da waren, das habe ich mal erklärt. Dieses Wort Telos bedeutet Ziel, etwas in der Ferne. Es kommt von Tele, Objektiv, das, was in der Ferne steht. Aber Telos bedeutet auch das, was am Ende steht. Und Jesus oder Christus ist dieses Ziel des Gesetzes. Das heißt, alles, was im Alten Testament steht, deutet auf Christus hin. Das heißt, wir müssen, wenn wir das Alte Testament lesen und verstehen wollen, immer Christus darin suchen. Und ich sage jetzt bewusst Christus, weil das Neue Testament, also zwar Jesus Christus nimmt, aber Christus ist nicht ein Nachname, sondern Christus ist der Gesalbte, der Messias. Ich versuche das nachher vielleicht noch zu erklären. Aber alles, was wir im Alten Testament finden, ist ein auf Christus hin. Ich habe das auch in einer anderen Predigt erklärt, dass das Alte Testament ist gegeben als ein Erzieher, als ein Pädagoge, Luther nennt es Zuchtmeister, auf Christus hin. Das heißt, es geht alles um Jesus Christus und alles um diesen Versöhnungstag. Also was ich jetzt versuche, ist was ganz Kompliziertes, was wir oft gar nicht verstehen, dieses Verhältnis, altes Neues Testament. Ich versuche das irgendwie aufzuschlüsseln, was es eigentlich ist. Und es ist tatsächlich ganz einfach. Es ist Christus. Es geht nur um Christus. Und vielleicht müssen wir auch noch kurz verstehen, was denn Christus bedeutet. Also manche denken ja, das ist irgendwie der Nachname, so wie von Jesus, so wie Patrick, halt gleich auf Jesus, gleich auf oder... Aber Christus ist nicht der Nachname, sondern Christus ist was anderes. Also dieses griechische Wort, das muss ich jetzt kurz nachschlagen. Christos bedeutet der Gesalbte. Also wenn im Neuen Testament von Christus die Rede ist, ist immer von dem Gesalbten die Rede. Und in Hebräisch ist es der Messias. Das ist das gleiche Wort, nur hebräisch. Also wenn die Rede von Christus ist oder von dem Messias, dann ist der Gesalbte gemeint. Und gesalbt ist er deswegen, weil im Alten Testament wurde jemand gesalbt als Zeichen der Ausrüstung mit dem Heiligen Geist. Also ein Gesalbter im Alten Testament war jemand, der ausgerüstet war für einen bestimmten Dienst mit dem Heiligen Geist. Und da gab es drei Sachen, wo Menschen gesalbt wurden. Das wurde übrigens so gemacht, ich hätte es eigentlich gerne vorgemacht. Man hat dieses Öl genommen, Olivenöl mit feinen Aromaten drin und hat gut gerochen. Das hat man komplett über den Kopf jemand gesalbt, bis es, das heißt ja in dem Psalm, dass es aus den Bärten der Männer raustropft. So die Gemeinschaft zwischen Männern ist, wie wenn das Öl über den Kopf, komplett über den Kopf, dieses Öl. Das ist eine Salbung, eine Ausrüstung. Und im Alten Testament hat man das gemacht, um Könige einzusetzen, um Priester einzusetzen und um Propheten einzusetzen. Hat man sie gesalbt. Und Jesus ist die Erfüllung des Alten Testaments. Und er erfüllt das, dass er der Christus ist, der Messias, dieser Gesalbte. Und die Frage ist jetzt, zu was ist er denn gesalbt und zu was ist er ausgerüstet? Und das ist hochinteressant. Er ist nämlich ausgerüstet zu einem bestimmten Dienst, nämlich der Dienst des Propheten, der Dienst des Priesters und der Dienst des Königs. Also es gibt mehrere Verheißungen, wo das beschrieben wird. Ich versuche mal, das vorzulesen. Wir haben bei Mose eine Verheißung auf den Propheten. 5. Mose 18, Vers 15. Ein Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Also Mose prophezeit schon, dass irgendwann ein Prophet kommt wie ich und auf den sollt ihr hören. Und dann geht es weiter in Vers 18, ich will ihnen einen Propheten wie du bist erwecken aus ihren Brüdern, also das heißt ein Mensch, und meine Worte in seinen Mund geben, der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Und dann haben wir die Erfüllung, also ich habe ja heute, das Thema ist ja heute, Christus ist die Erfüllung des Alten Testaments. Die Erfüllung finden wir, Jesus selbst sagt es, Johannes 12, Vers 49, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Also ein Prophet redet ja immer von Gott. Und er redet die Worte Gottes. Und Jesus erfüllt es, dass er dieser Prophet ist, der von Gott redet. Lukas 13, Vers 33. Doch muss ich heute und morgen und am Tag danach wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Also Jesus ist hier bedroht mit seinem Leben und er identifiziert sich hier als dieser Prophet, der verheißen ist. Und in Apostelgeschichte 10, Vers 38 heißt es, wie er gesalbt ist und umherging. Also Jesus ist der Prophet. Und Jesus ist der als Prophet, der eine Botschaft bringt von Gott. Und die Botschaft ist das Evangelium und die Botschaft ist aber die Botschaft der Versöhnung. Die Botschaft ist, dass Jesus das Gesetz erfüllt. Er erfüllt quasi diesen Yom Kippur, diesen Versöhnungstag. Und die Botschaft ist, dass wir wieder in diese Beziehung kommen sollen. Und deswegen kommen wir jetzt zu diesem zweiten, und das ist das nächste, das lässt sich nicht so ganz trennen. Jesus ist der Priester, der Hohepriester. Das heißt, dieses ganze Alte Testament mit dem dritten Mose, vierten Mose, diese ganzen Opfer und dann dieser eine Opfertag, das ist nur eine Andeutung oder ein Schatten auf Jesus hin. Und Jesus erfüllt dann diesen ganzen Opfer. Er ist dann dieser Hohepriester. Es heißt ja dann im Hebräerbrief, dass er als dieser Hohepriester einging in dieses himmlische Heiligtum. Und als dieser Hohepriester bringt er diese Versöhnung, um die Beziehung wiederherzustellen. Jesus erfüllt das Gesetz, weil er die Beziehung zum Vater herstellt. Und das ist um das, was es geht. Das ist, so arbeite ich jetzt das Zentrum heraus. Denn Gott wollte wieder nahe bei uns sein. Nicht wir wollen nahe bei Gott sein, sondern der Punkt ist, Gott will nahe bei uns sein. Deswegen sind wir auch wie im Alten Testament, da habe ich auch schon drüber gesprochen, tabernakelte, er zeltete unter seinem Volk in dieser Wolke, da wird dieses Wort gebraucht, er zeltete und er wohnt auch in diesem Tabernakel, also in dem Heiligtum, weil er wollte den Menschen wieder nahe sein, aber die Sünde war dazwischen, das ging nicht. Und dann lesen wir in Johannes 1, Vers 1, wie das Wort Fleisch wird, in Johannes 1, Vers 14 dann, und wie er wieder das Wort zelten und wie in Jesus Gott dem Menschen wieder nahe kommt. Und das Dritte ist, wie Jesus das Alte Testament erfüllt, er ist König. Und als solcher tritt er auf, aus meiner Sicht in Apostelgeschichte 10, Vers 38, was ich angedeutet habe, wo er umherzieht und sein Königreich verbreitet und das Königreich des Feindes zerstört. Wie Gott Jesus, also ihr, Vers 37, ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat. Hier ist wieder diese Salbung des Messias mit Heiligen Geist und Kraft, der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Christus ist die Erfüllung des alten Bundes. Er ist der Gesalbte, der als König kommt, als Prophet und als Priester, jetzt habe ich gerade drüber gesprochen, als König, um die die Herrschaft des Feindes zu zerstören und jetzt diese Königsherrschaft Gottes aufzurichten und die Leute mit reinzunehmen in diese Herrschaft. Er ist nicht ein König, der von oben regiert, sondern er sagt, wir sollen mit in diese Königsherrschaft. Das ist eine neue Art von Königtum. Wir regieren mit. Wir werden sogar am Ende der Zeiten mitregieren und diese Welt richten, heißt es, mit ihm auf dem Thron sitzen. Und wir sind mit hineinversetzt an himmlische Örter, schreibt Epheser 2, Vers 6. Wir werden da mitgenommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, um dieses Werk des Feindes zu zerstören, um dieses Reich Gottes zu bringen. Und Jesus erfüllt hier, indem er König ist, eine Prophetie, die für den Thron Davids ausgesprochen ist. Das heißt ja, dass auf dem Thron Davids, dass es ein Thron für ewig ist. Und da finden wir viele Bibelstellen. Er kennt die Bibelstellen, wo diese Prophetien, dass einer kommen wird, dass eine Jungfrau schwanger wird und dass auf dem Thron Davids ein König kommt. Und das ist eine Prophetie auf Jesus. Und Jesus erfüllt diese Prophetie. Jetzt habe ich Zacharia 9, Vers 9. Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König wird zu dir kommen. Gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Also hier die Prophetie für den König oder Lukas 1, Vers 32. Sieh, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und jetzt könnte ich so weitermachen und das Alte Testament durchgehen und wir könnten an jedem Vers, wenn wir gut forschen, an vielen Dingen entdecken, wie das auf Jesus hindeutet. Das fängt ja schon an, wo es heißt, dass der Same kommen wird und der Schlange den Kopf zertreten wird. Gott spricht mit dem Teufel und sagt, dass ein Same kommt aus der Frau und der wird ihr den Kopf zertreten. Und es geht dann weiter, in Abraham wird dann ein Same verheißen und Paulus legt es dann aus und sagt, dass der Same Christus ist. Und so können wir jetzt durch das Alte Testament gehen, wir finden immer alles sind Schatten oder eine Symbolik und Bilder auf Christus hin. Und deswegen können wir das Alte Testament so zusammenfassen, dass Christus ist die Erfüllung des Gesetzes und der Vermittler des neuen Bundes. Also weil Christus dieses Gesetz erfüllt, hat er jetzt die Autorität, was Neues zu bringen. Er erfüllt diesen alten Bund und jetzt hat er die Autorität, einen neuen Bund zu bringen. Und diesen neuen Bund werden wir nun hineingenommen durch Christus. Und das ist das Thema, auf das wir jetzt hinfiebern mit Karfreitag und mit Ostern. Dieser neue Bund, der geschlossen wird durch sein Blut, in dem er Hohepriester ist, in dem er Prophet ist und zu uns spricht und in dem er König ist und uns in diese Herrschaft mit hineinnimmt. Und in diesem neuen Bund sind wir jetzt, passiert was komplett Neues. Wir sind nämlich jetzt in Christus. In Christus sind wir jetzt eine neue Kreatur. Und das ist jetzt der Übergang, den ich heute versuche zu machen. Ich möchte jetzt übergehen, wir haben viel über das Alte Testament gesprochen, jetzt zu dem Neuen Testament oder der neue Bund. Jetzt kommen wir in diesen neuen Bund hinein. Und in diesem neuen Bund gibt es eine neue Identität und die heißt, wir sind jetzt in Christus. Weil Christus ist ja die Erfüllung und Christus ist das Ziel. Und es geht alles um Christus im Alten Testament oder um den Messias. Und jetzt im neuen Bund werden wir in Christus hineingeboren. Unser geistlicher Mensch, der tot war, wird in Christus hineingeboren. Und das ist diese komplett neue Realität, in der wir jetzt leben durch Christus. Weil wir ja trinken von diesem Kelch, von seinem Kelch trinken wir von diesem Blut, werden wir in diese Versöhnung mit hineingenommen und wir kommen in diesen neuen Bund hinein. Und da stehen wir heute Morgen. Und in diesem neuen Bund ist Jesus unser Priester, unser Prophet und unser König. Als Priester wirkt er dieses Werk der Versöhnung in uns jeden Tag. Und als Prophet spricht er zu uns. Und die Worte, die er spricht, sind nicht leer, sondern diese Worte, die er spricht, sind immer kreativ, sie sind schöpferisch und sie verändern Dinge. Die Worte Jesu. Und in diesem neuen Bund sind wir in diese Königsherrschaft mit hineingenommen. Und das eben ist der Übergang. Wir sind jetzt in Christus. Das ist was komplett Neues, in dem wir jetzt stehen. Und darauf werden wir hin mit dem Karfreitag, auf diesen großen Yom Kippur, diesen großen Versöhnungstag, wo Jesus, der das dann selbst erfüllt und uns wieder versöhnt. Und jetzt versuche ich, das nochmal zusammenzufassen. Also das Neue Testament können wir so zusammenfassen. Wir sind jetzt in Christus. Paulus fasst es so zusammen, indem er das Wort vom Kreuz predigt. Für Paulus ist das Zentrum das Evangelium und das Wort vom Kreuz. Für mich persönlich ist es in Christus sein. Und jetzt ist aber noch die Frage, was sollen wir denn tun? Im Alten Testament sagt Jesus, liebe deinen Nächsten und liebe Gott. Ich möchte es heute so zusammenfassen, was wir tun sollen. Wir sollen in ihm bleiben. Bleibt in mir, wie ich in euch. Johannes 15, Vers 4. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Im Neuen Testament sollen wir jetzt da dran bleiben. In ihm bleiben, so wie er in uns. Das ist ein Geheimnis, ein Mysterium. Das kann ich nicht erklären, was das bedeutet, dass er ist in uns und wir in ihm. Ich habe schon 100 Mal überlegt, was ich da für ein Beispiel finde. Mir fällt nichts ein. Er ist in uns und wir sind in ihm und wir sollen in ihm bleiben. Und jetzt stelle ich euch zum Abschluss eine Frage, was das für euch bedeutet, in ihm zu bleiben. Was könnte das jetzt heißen? Und ich möchte nicht, dass ihr die jetzt beantwortet, aber ich möchte, dass ihr es euch mit dieser Frage jetzt, dass wir uns kurz Zeit nehmen, damit auseinandersetzen. Was bedeutet es, in Christus zu bleiben? Wie kann das in deinem Alltag aussehen, in ihm zu bleiben? Was muss sich verändern, dass du dahin kommst, dass du in ihm bist? Also in ihm sein, in ihm bleiben. Lass uns mal einfach auf Gott ausrichten jetzt, unsere Augen schließen und diese erste Frage beantworten. Was heißt es denn, dass Christus, also der Messias, der Gesalbte, als Prophet, als Priester, als König in dir ist? Was bedeutet es für dich? Und jetzt die zweite Frage. Was bedeutet es, wenn Jesus sagt, dass wir in ihm bleiben sollen? Und jetzt noch eine letzte Aufgabe. Wie würdet ihr für euch diese Botschaft Jesu zusammenfassen? Oder wie fasst ihr das Neue Testament, diesen neuen Bund für euch zusammen? Jetzt sage ich euch noch, was ich im Gebet hatte, in der Vorbereitung, und dann würde ich die Predigt abschließen. Ich hatte immer wieder dieses Wort Reconciliation, also das heißt Wiederherstellung. Und was Gott auf Gottes Herzen liegt, kommt damit zum Ausdruck, es geht ihm um die Wiederherstellung der Beziehung zum einen, und zum anderen geht es Gott um dieses Nahsein bei uns. Es geht alles um Beziehung. Das ist, glaube ich, so das, was Gott möchte und was er zum Ausdruck bringt, auch mit dieser Predigt. Er möchte, dass wir in dieser Beziehung bleiben mit ihm. Und ich habe das bewusst auch als Frage gestellt, weil jeder von euch diese Beziehung, für jeden von euch diese Beziehung anders aussieht. Und da möchte ich jetzt einladen noch, dass wir jetzt über das Gebet einfach in dieser Beziehung jetzt mit Gott reden, lade ich euch jetzt offen zu diesem Gebet ein. Vater, du lädst uns ein in eine Beziehung und du hast einen Weg gemacht, wie wir wieder in diese Beziehung kommen. Du sagst, wir sollen in dir sein, durch Christus oder in Christus sein. Und da will ich hinkommen, dass ich einfach in Christus bin. Hilf uns, in Christus zu sein, im Messias und im Gesalbten. Amen.